Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT-Tacheles-Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologien Unternehmen bietet. Heute sprechen Immo Weber, Sascha Windisch und ich über generative KI in der öffentlichen Verwaltung mit einem spezifischen Fokus auf RAG-Cases. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Benedikt Bonnmann und ich verantworte bei Adesso das Data- und AI-Geschäft. Sascha, wer bist du? Was machst du bei Adesso?
Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Windisch, ich bin Führungskraft von zwei Kompetenzzentren am Standort in Essen und Düsseldorf. Schwerpunkt, ein großer Schwerpunkt ist das Thema Softwareentwicklung, Softwarearchitektur im klassischen Umfeld und seit ein paar Jahren auch das Thema KI und generative KI.
Ja, spannend. Und Immo, du?
Ja, hallo auch zusammen von mir, von meiner Seite aus. Ich bin tatsächlich Senior Consultant am Standort Düsseldorf und verantworte dort auch das Thema KI bzw. generative KI, versucht das Thema ein bisschen voranzubringen in der öffentlichen Verwaltung.
Ja, prima. Ja, ich frage ja immer hier so nach dem Gen-AI-Moment. Hattest du denn schon so deinen eigenen ersten?
Ja, das ist ja das Schöne gerade bei generativer KI, dass man im Wesentlichen nicht nur einen tollen Moment tatsächlich erlebt, sondern im Wesentlichen ständig neue. Mhm. Und aber wenn ich mich auf einen fokussieren würde, dann würde ich wahrscheinlich im Coding-Bereich tatsächlich einen Moment wählen. Ich bin vom Background ja eigentlich so ein bisschen Data Scientist und ich habe mal tatsächlich einmal ausprobiert, wirklich so ein Data Science Skript quasi ausgeben zu lassen durch eine generative KI. Und das ist wirklich schon sehr erstaunlich, was da tatsächlich für Ergebnisse zurückkommen. Also wofür man tatsächlich vorher irgendwie Stunden gebraucht hat, das kann so eine generative KI wie GPT-4 mit einem Klick quasi ausgeben. Das ist schon echt beeindruckend.
Ja. Und du, Sascha, auch einen erlebt?
Ja, auch ähnlich wie immer, nicht den einen, sondern tatsächlich mehrere Einschläge oder Wellen gehabt. Ich meine, ich mache jetzt schon KI. Zu meiner Zeit hieß das früher noch Statistik, Numerik. Dann kam halt Machine Learning und Deep Learning, wie es alles hieß, dazu. Und bei KI hat es mich damals total überrascht, als die ersten APIs oder Frameworks rauskamen, so wie Keras und TensorFlow, dass man wirklich einfach entwickeln konnte. Bei GenAI, klar, habe ich gehört, es gibt die Transformer-Architekturen, die sind besser als die klassischen Systeme. Ein bisschen mit beschäftigt, aber als dann letztes Jahr auch ChatGPT rauskam, haben wir natürlich mal ein bisschen mitgespielt, auch bis heute. Man nutzt es, schreiben verschiedene Texte. Aber so der Devler in mir hat gesagt, wie kann ich es denn wirklich mal nutzen? Und dann habe ich mich auch mit Immo zusammen angefangen, technisch zu beschäftigen. Und dann kamen so die ersten Frameworks raus, wie Llama-Index, LangChain und Hugging Face, diese Community. Und die explodiert ja gerade. Das war so der erste.
Das Gefühl, kommen da jeden Tag neue Modelle online. Ne? Man hat es gestern gelesen, ist heute schon outdated.
War so der erste Moment, wo wir gesagt haben, boah, da geht richtig was ab. Da mischen wir mal mit. Und der wirklich zweite große Einschlag war, wir haben bei so einem für so einen Emotionstag wollte ich mich aber mit dem Thema generative KI in dem Software-Rhythmus oder Software-Developer Lifecycle Management heißt ja so schön beschäftigen. Und ich habe mir einfach mal den GitHub-Copiloten mal aufgesetzt und wirklich mitgearbeitet. Ja. Also mal die Lizenz besorgt, GitHub bei Adesso und festgestellt, das Ding kann verdammt viel. Nutze es momentan, ich entwickle nicht mehr selber in Kundenprojekten, aber ich baue so Prototypen und versuche zu verstehen, was abgeht. Mhm. Und man kann da so gut mitarbeiten, ob es jetzt Chatten ist oder einfach nur rechte Maustaste, erklär mir mal den Code. Und das habe ich gesagt, da wird sich auch die Softwareentwicklung bei uns massiv verändern. Mhm.
Ich glaube, das wäre fast mal einen eigenen Podcast wert, dazu nochmal zu sprechen. Da sind ja auch viele Fragen, die sich da draußen gestellt werden. Ne? Wenn wir denn weniger Softwareentwickler brauchen, welche Themen, welche Komponenten davon werden zukünftig von der KI übernommen? Ne?
Ja, genau. Ja, wir haben eben schon im Vorfeld zum Aufwärmen diskutiert. Wir sind da gerade so verschiedenen Themen dran. Das könnten wir uns so vorstellen, dass wir da zu dem Thema mal sprechen. Also allgemein, wie ich in der Softwareentwicklung nutzen kann, auch im QS-Umfeld, also das Thema Testing, da wird sich viel verändern. Mhm. Ja, und auch im Offshoring-Bereich vor allem, in dem wir unterwegs sind, auch da werden sich Dinge ändern.
Ja. Kann man ja theoretisch im gesamten Softwareentwicklungszyklus tatsächlich einsetzen, generative KI. Also nicht nur das Generieren von Code, sondern auch Anforderungserhebungen, Testen eben und das Erstellen von grafischen User-Interface etc. Also ist auf jeden Fall nochmal ein extra Thema wert.
Ja, absolut. Das kommt auf die Liste. Ja, wir wollen ja heute zu dem Thema RAG, Retrieval Augmented Generation, reden. Erklärt es doch einfach mir und den Hörern draußen einmal so, als wenn ihr jemanden um 0 Uhr auf der Party trifft und erzählt einmal, was ist das denn?
Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal ChatGPT benutzt hat, weiß, wie viel das Tool tatsächlich weiß, also wie viel Wissen man tatsächlich abfragen kann. Aber natürlich weiß es nicht alles, also vor allen Dingen nicht domänenspezifisches Wissen. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie im Unternehmen domänenspezifisches Wissen abfragen möchte, dann hat man natürlich relativ wenig Chancen, da tatsächlich Infos aus ChatGPT und Co. rauszubekommen.
Okay.
Und da kommt dann tatsächlich Retrieval Augmented Generation ins Spiel. Man kann im Wesentlichen eine eigene Dokumentenbasis anlegen mit Dokumente und diese quasi nutzen, um den Kontext von solchen Sprachmodellen anzureichern, um letztendlich Informationen aus diesen Dokumenten zu beziehen.
Okay.
Also das ist halt im Wesentlichen der große Vorteil, dass man entsprechend hier das Wissen von ChatGPT und Co. erweitern kann mit der eigenen Wissensbasis.
Das heißt, ich bringe ChatGPT das unternehmens- oder behördeneigene Wissen bei?
Im Wesentlichen, ja, genau.
Okay, und das geht nur mit ChatGPT oder auch mit anderen Modellen?
Nein, nein, das ist nicht nur auf ChatGPT beschränkt. Also man kann im Wesentlichen jedes beliebige Sprachmodell tatsächlich nutzen. Natürlich gerade im behördlichen Umfeld natürlich wichtig, entsprechend auch lokale Modelle zu verwenden. Kommen wir sicherlich später auch nochmal in den Zusammenhang drauf. Aber im Wesentlichen auf jedes beliebige Sprachmodell anwendbar.
Okay, und ist das jetzt ganz neu, ein neuer Trend oder macht der schon länger?
Tatsächlich gab es die ersten Publikationen, glaube ich, so um 2020 herum tatsächlich, aber es ist natürlich erst wirklich populär geworden mit ChatGPT, was letztes Jahr ja dann entsprechend seinen Höhepunkt mehr oder weniger erreicht hatte mit OpenAI. Und seitdem ist es natürlich wirklich in aller Munde. Also man kommt gar nicht mehr drum herum, gerade im wirtschaftlichen Bereich Retrieval Augmented Generation zu nutzen und gibt auch immer sehr, sehr viele neue Innovationen, die immer tagtäglich mehr oder weniger dazukommen.
Okay, und wenn ich jetzt so ein Modell meine eigene Information beibringen will, dann muss ich das mit RAG machen oder gibt es da auch Alternativen?
Ja, also im Wesentlichen gibt es natürlich auch noch weitere Alternativen. Also man kann natürlich Modelle auch feintunen zum Beispiel oder auch eigene Modelle natürlich trainieren. Aber wenn man es jetzt in der Summe betrachtet, ist Retrieval Augmented Generation, also bietet es auf jeden Fall einige Vorteile gegenüber den anderen Verfahren, ist natürlich deutlich effizienter.
Okay, genau, würde ich ergänzen. Also natürlich muss ich jetzt nicht überall ein RAG einführen, sondern wir haben ja in der Vergangenheit, du hast im letzten Podcast auch schon mal angesprochen, dieses Enterprise-Search-Thema, das kenne ich ja auch schon seit 10, 20, 30 Jahren mit Sicherheit. Früher haben wir Schlüsselwertpaare irgendwo
nie
erfasst.
Aber gelöst, ne? Also das ist...
was haben wir gemacht? Ich kann mich an die Anfänge irgendwo in den Mitte 90er erinnern, wo da einfach so Dokumentenmanagementsysteme, Archivsysteme eingeführt wurden. Was haben wir gemacht? Wir haben die wichtigsten Schlüsselwörter erfasst, ne? Kundenname, irgendwelche Bestellnummern, ähnliche Dinge, in denen man suchen konnte. Und dann kam ja irgendwann Volltextsuche dazu. Und vor vielen Jahren das Thema Enterprise Search so als Begriff. Aber im Endeffekt war immer die Schwierigkeit, ich musste irgendwo ähnliche Begriffe eingeben.
Ja.
Und wenn ich heute komplett abstrakte Begriffe eingebe, die eigentlich mit meinen Daten nichts zu tun hat, kann aber so ein RAG-System beispielsweise trotzdem Ähnlichkeiten herausfinden. Und wenn ich daran Interesse habe, zu sagen, okay, ich habe irgendein ein historisches Dokument oder wie in unserem Beispiel, ich habe die Reiserichtlinie der Adesso und möchte einfach wissen, welche Hotels darf ich buchen, dann kann ich ja einfach mit so einem Chat-System arbeiten. Man muss nicht genau Hotel bezahlen, was erlaubt oder so die typischen Fragen, die man früher eingegeben hat, erfassen. Und wenn ich an sowas Interesse habe, wo wirklich ein Anwender oder Mitarbeiter oder die Leute vor Ort, also bei meinem Kunden ist es so, da wird das System auch den Dritten draußen zur Verfügung gestellt. Und wenn dann ein Interessierte nach irgendwas suchen möchte, kann sie natürlich so ein System benutzen. Und ChatGPT hat ja dieser Einschlag war ja, weil es eine ganz einfache Oberfläche war.
Ja,
ich mache das Ding auf, habe eine Chatzeile und kann loslegen. Ich muss nicht rumkonfigurieren oder irgendwelche technischen Dinge machen, sondern ich kann einfach nur Fragen stellen und kriege Antworten darauf. Und wenn das ein Use Case ist, dann macht das schon Sinn, sowas in die Richtung einzuführen.
Und das funktioniert auch in der Qualität ähnlich wie bei ChatGPT. Also wenn ich jetzt meine internen Dokumente habe, kriege ich dann auch genauso gute Antworten?
Das hängt vom Sprachmodell ab. Stellenweise, ich habe ja schon viel gebastelt und experimentiert und ein paar Prototypen umgesetzt, je nachdem, welche Sprachmodelle man nutzt. Und es gibt ja Sprachmodelle, die sind genau auf so einen Fall noch feingetuned worden von Dritten oder was
auch immer. Was wäre das dann zum Beispiel?
Wir haben jetzt die ganzen Begriffe weiß ich jetzt auch gerade nicht. Mistral ist gerade neu. Wir haben auch mit Aleph Alpha zum Beispiel schon Experimente gemacht. Und im Prinzip sind die Texte, die dann generiert werden, so dass ich nicht mehr unterscheiden könnte, hat das jetzt ein Kollege gerade für mich geschrieben oder hat wirklich das Sprachmodell es übersetzt.
Ja, das ist ja immer das Level, das wir erreichen wollen. Ne? Jetzt kommt ihr aus der öffentlichen Verwaltung beide. Was bedeutet das denn jetzt für Behörden? Da ist ja vielleicht vieles noch gar nicht so ganz digital, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann aber auch ein echter Gamechanger. Wie ist das?
Ja, wir haben natürlich, es gibt Vorteile und die werden auch hin und wieder bestätigt. Wir haben viel Aufklärungsarbeit, die wir betreiben müssen, weil der eine oder andere, gerade so im Umfeld auf Sachbearbeiter, der denkt, okay, da kommt ein Terminator, der räumt auf, ne? Und ich bin meinen Job los. Und sobald wir so mit Referaten sprechen oder auch dann, je nachdem, wie jetzt die Führungskräfte da heißen, gibt's ja Direktorinnen oder Vizepräsidenten und ähnliche, die haben natürlich sehen sehr hohen Bedarf und für die ist klar, die erleben ja diesen viel bekannten demografischen Wandel.
Ja.
Und die kriegen einfach keine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da bei denen arbeiten und die Älteren gehen irgendwann in Rente und die Arbeit wird mehr. Das heißt, es geht gar nicht darum, die Arbeitsplätze abzuschaffen, was ja viele denken, sondern wie ich immer sage, so Routinetätigkeiten durch eine KI ersetzen zu lassen. Und bestimmte Aufgaben sind Routinetätigkeiten.
Ja.
Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, wo mir in der Behörde ein Referatsleiter sagte, die haben nur für einen Bereich an Daten, die erfasst werden müssen. Die müssen noch digitalisiert werden, die sind schon eingescannt, aber es muss irgendjemand die Begriffe auf diesem Dokument abtippen. Da bräuchte ein Mitarbeiter ungefähr 1000 Jahre für. Das heißt, die Frage ist, stelle ich jetzt 1000 Leute ein, ne, die das dann in einem Jahr erfassen oder versuche ich, und da sitzen wir gerade dran, eine KI zu modellieren, die mir das Ganze in wenigen Wochen, vielleicht Monaten, automatisiert erfasst und dann in das System einspielt.
Das war ja witzigerweise genau der Case, mit dem wir damals bei der Open Grid Europe in unser erstes Szenario für die Dokumentenextraktion kamen, weil die auch sagten, ja, wir müssen hunderte Millionen Seiten machen, hatten eine Kalkulation, wie viele Leute sie da brauchen würden. Und da haben wir damals dann auch gesagt, ich glaube, das können wir irgendwie IT-technisch besser lösen. So kamen wir da dazu. Ich glaube, dieser demografische Wandel, auch dieser Umbau in der öffentlichen Verwaltung ist auch was ich jetzt auf den IT-Strategietagen in Hamburg gehört habe. Da hat das ja auch die Andrea Nahles ganz öffentlich kundgetan, dass eben eine Bundesagentur für Arbeit da komplett umgebaut werden muss, weil es eben ja große Herausforderungen in dem Bereich eben auch gibt und KI da auch eines der zentralen Mittel und Wege dann ist. Das heißt, ihr erlebt das als strategische Themen, ja? Also wirklich, die relevant sind für die öffentlichen Verwaltungen.
Also im Wesentlichen unsere Hauptaufgabe aktuell einfach erstmal zu informieren, was überhaupt tatsächlich möglich ist. Also viele haben ja mal im Umfeld tatsächlich was gehört, dass es da eben dieses ChatGPT gibt oder diese generative KI. Alle wollen aber irgendwie auch mitmischen und natürlich auch erstmal wissen, was tatsächlich möglich ist. Also da sind wir gerade aktuell sehr viel bei Kunden unterwegs, um einfach mal Use Cases quasi zu erstellen und einfach nochmal an die Hand zu die Kunden an die Hand zu nehmen und wirklich zu berichten, okay, das ist jetzt tatsächlich möglich, das ist vielleicht nicht möglich. Also auch vielleicht auch aufzuklären, dass gerade generative KI kein Wunderwerkzeug ist natürlich, sondern im Wesentlichen ein Werkzeug, mit dem man entsprechende Aufgaben durchführen kann, aber eben auch gewissen Limitationen ausgesetzt ist.
Okay, das heißt, so auf dem Maturitätsgrad ist man gerade dabei, Use Cases zu finden, die tiefer zu legen, dann auch zu bewerten, was es dann für einen Impact auf die Verwaltung hat. Geht es denn auch schon in die Umsetzung, also in großflächigere Umsetzung?
Ja, also wir sind auch bei der einen Behörde, bei der ich als Berater unterwegs bin. Das fand ich für mich so mit meiner Dev-Brille sehr interessant. Die haben damals, wie immer bei uns, eine Ausschreibung gehabt, die haben wir gewonnen. Und die wollten zum einen eine Strategie entwickeln, dass sie auf Behördenebene sagen, so sieht bei uns KI aus, so können wir sie einführen, folgende Prozesse gibt es. Aber die wollten auch Use Cases umsetzen. Und zwar war das Budget dafür größer. Das heißt, wir haben tatsächlich dann auf der einen Seite Strategie-Workshops gehabt, wo natürlich viel diskutiert wurde, da kommen Dokumente raus. Und auf der anderen Seite war ich dann so in der Rolle des, sagen wir, KI-Experten und Architekten unterwegs mit ein paar Entwicklerinnen und Entwicklern bei uns. Wir haben dann verschiedenste Prototypen umgesetzt, wie so eine Machbarkeitsschuh. Die wollten sehen, geht das überhaupt? Mhm. Und dann natürlich POC heißt bei mir, mit minimalem Aufwand ein bisschen Software entwickeln und schauen, ob es funktioniert. Mhm. Und die Use Cases, die gut funktioniert hatten, wurden dann in ein sogenanntes Minimal Viable Product, also der erste Prototypen, umgesetzt. So dass man das auch tatsächlich eingeführt hat, um zu sehen, das funktioniert. Das Ganze wurde dann von unten wieder in die Strategie übertragen, nach dem Motto, schaut mal, ein Referat hat was Gutes gemacht, das überführen wir. Und so sind wir jetzt seit über 2 Jahren zu diesen Themen so unterwegs, dass wir auf der einen Seite die Strategie aufbauen, auf der anderen Seite tatsächlich auch Praxiserfahrung sammeln. Wir von Adesso sowieso, einfach zu sehen, wie setzen wir bei Behörden KI-Projekte um, aber auch diese Behörde, die sagt, das funktioniert ja, vor allem in Adesso zusammen. Und das ist, also mir macht das richtig Spaß, weil es da verschiedenste Themen gibt. Das
natürlich merkt man auch.
Die Schwierigkeit, die wir alle haben, haben wir am Anfang gesagt, ich fahre gleich nach Hause und sage, war ein schöner Podcast und stelle fest, oh, 3 Stunden sind rum, es gibt was Neues, was ich dringend lesen muss.
Ja, genau. Das ist ein echtes Problem. Ich habe früher immer, so bevor ich ins Bett gegangen bin, das Gefühl haben wollen, es ist jetzt leer gelesen, ne? Aber das
keine
ist nicht
Chance.
Mehr der Fall. Ne? Das ist
Chance,
immer was Neues da. Ja, finde ich spannend, dass da schon so viel Bewegung in der öffentlichen Verwaltung ist, also sogar auch strategische Rahmenprogramme dafür gibt, sowas zu finden. Ich glaube, der Prozess anfangen, Use Cases finden, vom Proof of Concept über die MVP-Szenarien dann auch wirklich in die produktive Nutzung zu kommen, da hat sich ja gar nichts geändert in der KI-Adoption der letzten Jahre. Ne? GenAI hat es, glaube ich, einfacher gemacht. Ne? Es geht jetzt noch schneller, weil man flotter ist.
Ja, und was wir natürlich, also ich finde es immer super, wenn wir klein anfangen. Ich habe immer diese Projekte, gehasst ist ein hartes Wort, aber wenn man 2-3 Jahre entwickelt oder mit so einem Big Bang was einführt, ja, ja. Das kennen wir alle, es geht meistens schief, weil irgendwas hat man vergessen. Wenn man tatsächlich so einen Prototypen, MVP und dann so ein Go-Live plant, dann hat man die Erfahrung. Und was wir sehr oft machen, ist so, wie wir es von Adesso halt kennen, diesen KI-Interaction Room, ja. Ne, mit wenigen Tagen mal wirklich Use Cases diskutieren und dann auch Prioritäten setzen. Weil wir hatten auch Kunden, die haben dann mit Drohnen rumgeflogen und haben irgendwas fotografiert, haben erst so also Bildbearbeitung gemacht und haben festgestellt, das ist toll, sieht toll aus. Aber in der Sachbearbeiter-Themen, wo es einfach die Prozesse gibt, die wir bearbeiten müssen, da kann man viel schneller viel mehr erreichen.
Ja, ja. Und wenn wir jetzt konkret werden, welche Use Cases gehen denn die öffentlichen Verwaltungen heute an, auch mit Fokus auf RAG?
Also ein Thema, was natürlich immer angefragt wird, ist dieser Vorzeige-Use-Case aus Baden-Württemberg, F13, wo ja dieses sogenannte Innovationslabor Baden-Württemberg zusammen mit Aleph Alpha entsprechenden Use-Case erstellt hat, zum Beispiel für die Dokumentenverarbeitung, also Suchen von und chatbar machen von Dokumenten oder das Zusammenfassen von Dokumenten. Und das ist natürlich ein Use-Case, der relativ öffentlich ist und auch immer wieder gerne angefragt wird. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein prototypischer Use-Case, an dem man sich quasi auch entlanghangeln muss. Oder entlanghangeln kann entsprechend.
Das heißt, das ist so ein typischer RAG-Case. Ich habe also Dokumente eingespielt in die Datenbasis, habe mein Sprachmodell, in dem Fall aber Alpha, Frontend drauf und kann dann damit chatten, suchen, Anfragen beantworten und kriege auch Vorschläge?
Genau, also im Wesentlichen, wie Sascha ja gerade schon erklärt hat, im Zusammenhang mit Datenbanksuchen, wie man es früher gemacht hat, das ist natürlich im Vergleich eine deutliche Verbesserung, also ein deutlich größerer Komfort, auch entsprechende Inhalte in einer Datenbasis zu suchen, ja. Weil man entsprechend nicht mehr darauf angewiesen ist, genau dieses Schlagwort zu finden, zu treffen, sondern man umgangssprachlich im Wesentlichen seine eigenen Fragen an die Dokumentenbasis richten kann.
Ja, okay. Kann noch eine Ergänzung bringen, die eigentlich die Sache noch vereinfacht im Vorfeld. Das haben wir gerade bei uns in unserem AI-Showroom, den können wir so nutzen, um Demos zu zeigen. Haben das meine Studierenden und Trainees umgesetzt. Nicht nur in Dokumenten zu suchen, sondern einen Schritt vorher. Du kriegst eine E-Mail, da hat ein Bürger irgendetwas geschrieben und es sind sehr viele Texte und so Behörden kriegen oft sehr viele E-Mails und die müssen die alle lesen. Nicht nur wir kriegen E-Mails. Und was wir jetzt einfach gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Sprachmodelle integriert, wo man einfach auswählen kann, ChatGPT, Aleph Alpha, Lokale. Und im Prinzip wird diese E-Mail genommen und zusammengefasst. Dann, wenn ich nur in 2 Sätzen weiß, worum geht es, dann kann ich die auch noch klassifizieren. Also es ist irgendwas, wo es um Geldausgabe geht, politische Themen, rassistische Themen, und kann die theoretisch zuordnen. Und was ja auch sehr schön ist, so für Aktenzeichen. Das heißt, ich kann aus dieser E-Mail kann ich ein Aktenzeichen generieren, um zu sagen, das lege ich zur Akte. Und das sind ja so Routinetätigkeiten. Also bevor ich die Dokumente nutze, was auch super ist, kann ich einfach sagen, einfach in meiner Kommunikation sorge ich dafür, dass das Sprachmodell mir die Mail zusammenfasst.
Ja. Und darauf aufbauend tatsächlich auch noch ist natürlich die Möglichkeit gegeben, dass man entsprechende E-Mails auch klassifizieren und theoretisch auch eine Vorlage für eine Beantwortung tatsächlich schaffen kann, um dann in der Pipeline quasi auch dort eine Effizienzsteigerung zu ermöglichen. Also, dass die Mitarbeiter dann entsprechend nicht mehr damit beschäftigt sind, alle E-Mails durchzugucken, entsprechende Antworten zu schreiben, sondern dass die kriegen im Wesentlichen eine Vorlage generiert, die können sie dann entsprechend abnehmen oder nicht, vielleicht nur einzelne Inhalte ergänzen und im Wesentlichen weiterleiten dann.
Ja, wir sprechen ja auch oft von so intelligenten Agenten, ne, die dann genau solche Themen dann machen. Ich glaube, das Potenzial in öffentlicher Verwaltung ist riesig, ne, weil das ist ja ganz, ganz viel, ne? Input-Management, Verarbeitung dann davon, auch Anträge, die gehen ja auch oftmals ein, ohne dass da, ich sag mal, immer eine klare Struktur hinten dran liegt. Ich glaube, da passiert viel. Ja.
Ich hätte da noch ein Beispiel. Hatten wir auch
wollte ich gerade nachfragen.
Genau, ein super Use Case, da wird auch dein Herz wieder anspringen. Ja. Stell dir vor, du hast ein riesen Data Warehouse, komplexe Tabellen, Strukturen, da sind Daten drin. Und du kriegst als Sachbearbeiter von irgendeiner anderen Behörde eine textuelle Anfrage. Wie viel Personen sind von da nach da umgezogen? Wie sehen die Budgets aus? Also sie kriegen auf natürlicher Sprache eine E-Mail per Anfrage rein. Und dann muss ein Data Scientist sich überlegen, okay, wo habe ich die Daten, wo kriege ich die her? Und es ist tatsächlich gerade ein Use Case, die gehen hin und bearbeiten ihr Data Warehouse, generieren sich die Anfrage selber, holen sich die Daten raus, gucken, ob die stimmen und beantworten dann diese E-Mail. Ach krass. Und mit RAC und ein paar Erweiterungen gibt es ja die sogenannte Text-to-SQL. Mhm. Das heißt, ich kann aus einer natürlichen Anfrage, erstmal versteht das Sprachmodell meine Anfrage, dann gibt es Agenten, die im Prinzip die Struktur meiner Datenbank kennen oder das Data Warehouse und wissen genau, wenn der diese Frage stellt, muss ich dieses SQL-Statement generieren. Mhm. Und dann gibt es weitere Agenten, die können dann das SQL gegen die Datenbank schicken. Natürlich Security-Aspekte muss man beachten, dass da nicht irgendwie einer löscht mal eben alles reinschreibt. Und dann kriege ich eine Antwort zurück und auch die kann ich mir wieder schön generieren lassen. Das heißt, im Prinzip sieht der Anwender nur, der schreibt eine Mail und kriegt irgendwann eine Antwort und denkt, boah, das war aber schnell. Und wirklich wert stecken da unsere KI-Systeme hinter. Das ist ein super spannender Use Case.
Das ist total spannend. Ne? Also vor 10 Jahren hat man den schon erträumt. Ne? Wie viel Umsatz habe ich gemacht? Warum? Mit wem? Genau. Und dann einmal runtergebrochen. Jetzt scheint es ja vielleicht sogar Realität zu werden. Ne? Ja, aber ich glaube, da sind alle Komponenten angelegt, die man dafür hat. Habt ihr noch weitere Projektbeispiele? Ich glaube, das interessiert die Hörer und Hörerinnen draußen am meisten.
Vielleicht ein Beispiel wäre tatsächlich noch ein Projekt, wo wir im Wesentlichen auch beteiligt sind. Und zwar in Bildungseinrichtungen gibt es durchaus auch den Bedarf, tatsächlich relativ effizient Prüfungen zu korrigieren. Und da kann natürlich auch ein entsprechendes RAC-System ins Spiel kommen, um zum Beispiel auf Basis von Musterklausuren oder schon bereits korrigierten Klausuren aus den vergangenen Jahren entsprechend Korrekturen vorzunehmen und entsprechend die Prüfer zu entlassen.
Ich glaube, davon träumen alle Lehrer jetzt.
Ja, also das ist, auf jeden Fall geht da sehr, sehr viel Zeit in die entsprechenden Korrekturen rein. Ja. Und wenn dort entsprechend unterstützt werden kann, ist das, glaube ich, ein riesiger Benefit, den man da tatsächlich erreichen kann.
Ich halte ja hobbymäßig hier und da mal eine Vorlesung an Universitäten, auch mit Klausuren. Ich würde davon träumen. Nur ich frage mich, ob das die Handschrift von den Studierenden so gut erkennt, dass das funktionieren wird.
Umso wichtiger tatsächlich auch immer entsprechende POCs zu generieren, also Proof of Concepts. Das ist gerade im Bereich von generativer KI, kommt man da nicht mehr drum herum.
Also, jetzt haben wir, glaube ich, viel über das Nutzenpotenzial, die Ideen, auch die Lösung gesprochen. Jetzt haben wir aber immer noch nicht so den Behörden-Chatbot gesehen, der das alles so kann. Was sind denn die Hürden, die euch da jetzt aktuell begegnen? Warum dauert es denn noch, dass es jetzt nicht einfach passiert?
Ich fange mal mit der technischen Seite an. Sprachmodelle haben, ich sag mal, eine große Herausforderung ist, ich brauche eine gescheite Hardware. Und das ist natürlich eine Grafikkarte von einem von uns bekannten Hersteller, der Lieferschwierigkeiten hat.
Da gibt es ja nur einen im Moment, von daher. Genau.
Das heißt, ich habe die Wahl, entweder muss ich in so einer Behörde mein Rechenzentrum mal aufklären, ich brauche ein Stück Hardware mit Grafikkarte, und sehr oft ist dann die Antwort, Grafikkarte, willst du spielen? Ne? Oder aber ich muss natürlich dann ein Rechenzentrum außerhalb nutzen, dann geht das Thema Cloud wieder los. Und ist ja gerade super spannend, haben wir auch letzte Woche das Thema, die Behördencloud oder Bundescloud, die ja da geplant ist, und auch die großen Hyperscaler, die ja anfangen, europäisch oder in Deutschland Rechenzentrum aufzubauen. Trotzdem steckt dann immer noch ein Google oder eine Amazon oder Microsoft hinter. Und das sind gerade die Diskussionen.
Also entweder wird
eine Hardware angeschafft, oder aber ich muss in die Cloud. Und der Immo ist gerade auch an so ein Thema dran, wo eine Anfrage reinkam, wirklich mal mehrere große Grafikkarten für einen potenziellen Kunden anzuschaffen. Und wenn man sich einfach mal die Kosten anguckt, das sind gerade so die ersten Treiber technisch.
Ja, genau. Wir reden ja da oft über so H100-Geräte. Ne? Genau. Die liegen halt im preislichen Segment knapp an den 30.000 Euro pro Karte. Ne? Die werden dann auch oft noch auf entsprechenden Platinen mit Endfach verbaut. Also da geht schon echt Geld für die Hardware drauf. Ne? Das ist ja auch immer der Grund, wenn man so große Summen bei den KI-Startups hört, das ist alles Rechenpower.
Ja, sonst ein anderer Grund ist natürlich, der hinderlich ist, sind immer die Sicherheitsbedenken. Mhm. Also gerade in der öffentlichen Verwaltung gibt es immer die Nachfrage, ja, wie können wir denn verhindern, dass unsere Daten jetzt irgendwie in das Modell gelangen und vielleicht durch andere abgefragt werden können.
Ja.
Genau, das gehört immer im Wesentlichen zu den ersten Fragen. Da kommt man natürlich entsprechend, um das zu lösen, nicht an das lokale Betreiben von entsprechenden Modellen herum. Anderer Punkt ist auch immer, sind auch immer die Bedenken zu zerstreuen von den Kollegen, dass jetzt KI irgendwie Mitarbeiter ersetzen könnte oder ähnliches. Müssen wir natürlich auch entsprechende Ängste nehmen und darauf hinweisen, dass entsprechend auch Werkzeuge sind. Also im Wesentlichen hat man einen Kollegen an der Seite, der 24 Stunden immer bereitsteht und einem Fragen beantwortet und immer unterstützt und eben nicht die eigentliche Position ersetzt, sondern im Wesentlichen ein Werkzeug ist.
Ja. Also muss ich einmal hart nochmal nachfragen. Ich habe das jetzt beide gesagt, aber muss man auch ein bisschen ehrlich sein, oder? KI wird am Ende die gleiche Arbeit mit weniger Menschen bewerkstelligen können, oder? Also.
Nee, auch wenn das in einem letzten Fernsehinterview so ähnlich rüberkam, ich gehe stark davon aus, dass wir einfach immer mehr Arbeit haben, die mit der gleichen Anzahl von Personen oder weniger Anzahl von Personen beginnen. Also zu Beginn meiner Karriere habe ich mal ein Dokumentenmanagementsystem entwickelt. Und der sagte mir, als wir das eingeführt haben, sagte der Chef, und ich war Anfang 20, sagte, super, jetzt kann ich die 10 Archivare endlich entlassen. Dann bin ich ziemlich geknickt nach Hause gefahren, weil ich gedacht habe, ich habe eine Software entwickelt und haben Leute ihren Job verloren. Es wird natürlich einen Wandel des Jobs geben, nur wenn man sich mal ehrlich bestimmte Tätigkeiten anguckt, sind die so routinebehaftet. Auch allein wenn wir, als ich anfing bei Adesso vor vielen Jahren, Reisekosten war immer noch viel ausfüllen. Mittlerweile mache ich ein Foto, zack, fertig, hat sich erledigt und kann andere Tätigkeiten machen. Und das muss so in den Kopf rein, dass ich nicht sage, mein Job geht weg, sondern das, was ich als Routinetätigkeit habe, das wird sich verändern. Natürlich gibt es Leute, die sagen, aber die Routinetätigkeit ist genau das, was ich gerne mache, bloß nicht mehr. Dann haben wir natürlich Schwierigkeiten. Es wird sich viel ändern, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich viele Entlassungswellen erleben werden, sondern tatsächlich Veränderungen, weil einfach immer mehr auf uns einprasselt.
Vielleicht ergänzend dazu auch noch, gerade in der öffentlichen Verwaltung spielt natürlich das Prinzip Human in the Loop eine sehr große Rolle. Also wir werden keine
vollständigen... Kannst du das ganz kurz erklären?
Ja, also im Wesentlichen geht es darum, dass wir in der öffentlichen Verwaltung, also gerade in sicherheitskritischen Bereichen, keine Vollautomatisierung haben dürfen, weil wir uns nicht komplett gerade in diesen Bereichen auf eine KI verlassen dürfen. Ja. Und entsprechend müssen die Ergebnisse von einer KI natürlich am Ende auch immer durch einen Menschen überprüft und auch abgenommen werden.
Okay, ja. Ich glaube, damit löst man auch viele Probleme, ne? Aus dem Bereich, wie arg vertraue ich da und so, wenn es am Ende nochmal jemanden gibt, der draufschaut und dann den Knopf drückt, ne? Ja, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch viel länger reden. Ich glaube, das Feld ist so breit und auch das Handlungsfeld. Ich träume da ja immer noch davon, dass wir wieder auch in der öffentlichen Verwaltung mit unserer Digitalisierung so weit sind, ein Vorbild weltweit zu sein. Von daher finde ich das schön, wenn es da so engagierte Menschen wie euch gibt, die sich dem verschreiben und da wirklich Tag ein, Tag aus für arbeiten. Von daher, ja, vielen Dank, Immo, vielen Dank, Sascha, dass ihr heute hier bei mir wart. Und dann schauen wir doch mal, wie die öffentliche Verwaltung in 2-3 Jahren das Thema GenAI dann auch adaptiert hat. Und weitere Informationen finden sich dann in den Subnotes und unter www.adesso.de/GenAI. Und auf Wiedersehen.
Vielen Dank und bis bald.
Vielen Dank auch von mir.